Es gibt Geräusche, mit denen man sofort auf eine gedankliche Zeitreise gehen kann. Das Klacken eines Kassettenrekorders gehört dazu, das Rauschen vor dem Start einer Hörspielfolge oder das Geräusch, wenn man hektisch versucht, das Bandsalat-Chaos mit dem Bleistift wieder in Ordnung zu bringen. Wir sind mit Hörspielen groß geworden, mit Märchenplatten, Geister- und Abenteuergeschichten, mit Reihen wie Die drei Fragezeichen, TKKG, Benjamin Blümchen oder Jan Tenner. Aber es gab auch eine Zeit, in der Hörspiele plötzlich keine Rolle mehr spielten. Andere Dinge wurden wichtiger. Unsere Aufmerksamkeit wanderte weiter. Dann, Anfang der 2000er, waren sie plötzlich wieder da. Nur anders. Neue Labels tauchten auf. Serien wurden düsterer, größer, cineastischer, Geschichten komplexer. Titel wie John Sinclair, Gabriel Burns oder Offenbarung 23 zogen alte und neue Kassettenkinder in ihren Bann. Über einen Namen stolperte man dabei ziemlich schnell. Lausch. Fantastische Hörspiele. Serien wie Die schwarze Sonne, Kane oder Drist zeigten damals, dass Hörspiele eben nicht nur nostalgischer Kinderkram waren, sondern echtes Kopfkino für Erwachsene. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Über den Aufbruch der deutschen Hörspielszene, über Hörspiele und Hörbücher, über Leidenschaft, Produktion und wirtschaftliche Realität und natürlich über zwei Jahrzehnte Lausch. Und dafür haben wir uns heute den Mann eingeladen, der diesen Weg nicht nur begleitet, sondern entscheidend mitgeprägt hat. Moin nach Hamburg und herzlich willkommen beim Lütje Lage Podcast, lieber Günther Merlau.
Ja, moin, moin, Lütje Lage. Freut mich, dass ich dabei sein darf heute.
Wir freuen uns auch sehr. Oh, und ja. Bevor wir gleich...
Das klang im Vorgespräch aber noch ganz anders.
Ja, auf einmal. Nee, sollst du nicht verraten.
Also wirklich. Na bitte.
Bevor wir gleich in Medias Res gehen und dich mit Fragen löchern, ja, vielleicht nochmal so ein paar Fakten zu deiner Person.
Oha.
Ich habe hart recherchiert und herausgefunden, du wurdest 1967 in Bremen geboren.
Das stimmt, jetzt ist es raus.
Das stimmt. Ja. Das stimmt. Und dann hast du etwas getan, was nicht viele Bremer, glaube ich, tun. Du hast den Schlüssel genommen und dir das Tor zur Welt aufgeschlossen. Du bist nach Hamburg gegangen,
Das stimmt. Man erkennt mich auch immer noch daran, dass ich Moin Moin sage, weil ich als Bremer ja bekanntermaßen ein Schwätzer bin, während der Hamburger, der nur Moin sagt, ein Mundfauler ist.
Ah, ja, ist das so?
Cool, das wusste ich noch nicht. Ist das. Das ist so ein bisschen wie mit Köln und Düsseldorf, so eine Sache, ne, mit Bremen und Hamburg.
Ja, das stimmt. Du bist dann nach dem Studium, hast du als Musiker, Arrangeur, Produzent gearbeitet und hast dann 2004 den Lausch Verlag gegründet, das Label Lausch in Hamburg damals dann schon.
Richtig, ja.
Und da warst du dann auch in mehrfacher Funktion aktiv, nämlich Produzent, Autor, Regisseur, Musiker. Und auch Sprecher.
Ja, also ja, das stimmt, ja.
Schon früh im Prinzip alles oder ganz viel gemacht und daran Spaß gehabt, offensichtlich.
Das war auch eigentlich noch ein bisschen andersrum, weil ich habe immer alles gemacht. Ich war ja eben Musiker und Arrangeur. Ich habe aber auch selbst performt. Dann habe ich Theaterstücke geschrieben. Dann habe ich auch immer an den Plakaten mit rumgefummelt, schon immer bei meiner ersten Band schon. Ich habe aber auch an den Live-Performances gehabt. Also ich konnte immer alles, aber schlecht. So, das war immer das mein Problem. Ich war ein Generalist. Ich hatte für jedes Thema, was es braucht in den Medien, ein Gefühl, aber war eben kein Spezialist so unbedingt, sondern und habe mich dann über die Jahre und Jahrzehnte sehr, ja, also so in der Breite, so millimeterweise vorwärts bewegt. Und das ist dann glücklicherweise bei Lausch alles zueinander gekommen, weil alles, was ich konnte und dann auch machen, musste ich auch machen für diesen Verlag. Also es brauchte ja Cover, es brauchte ja das Wissen aus dem Tonstudio, es brauchte das Wissen aus dem Theater, also das Schauspielwissen, es brauchte die eigene Stimme, es brauchte die Postproduktion, auch so ein bisschen das Kaufmännische und auch das Unternehmerische aus meiner Familie, was ich so ein bisschen im Blut habe. Und alles, was ich konnte, konnte ich in diese eine Firma bringen, und das war ein Segen für mich, weil vorher war ich also wirklich hoffnungslos, erfolglos auch. Ne? Ich hatte immer wieder Peaks, wo dann Sachen gut liefen, aber es war einfach ein sehr, sehr schwieriges Leben als Künstler, wie für viele, ja. Hm. Und das war dann eben der Punkt, wo ich alle Dinge auf einen Brennpunkt bringen konnte, und da war Hörspiel für mich einfach das, ja, eine große Rettung.
Ja, da müssen wir vielleicht noch mal fragen. Dennis und ich sind ja Kassettenkinder. Du hast dich dann dem Thema Hörspiele gewidmet. Bist du auch, vielleicht ist es eine blöde Frage, aber bist du auch ein Kassettenkind? Also du kommst ja wahrscheinlich nicht von ungefähr einfach mal so, ich mache jetzt mal Hörspiele, sondern hast du da auch in deiner Kindheit, Jugend oder so, bist du ein Kassettenkind, so wie wir?
Ja, natürlich. Ich bin ja auch noch mal einen Schlag älter als ihr. Also ich weiß mir genau den Moment, als ich die erste Kassette so von meinem Vater in die Hand bekam. Ich habe schon mit 3 Jahren Tonbänder gehört. Da wurden mir wirklich Tonbänder ins Kinderzimmer gestellt, und dann lief da der kleine Nachtwächter und sowas, aus dem Radio aufgenommen von meinem Onkel. Ja. Und dann war das irgendwann ganz schrecklich, weil ich fummelte dann natürlich als Dreijähriger daran rum und machte das dann natürlich kaputt, irgendwie dieses Band. Aber da hörte ich schon, also Tonband, dann kamen natürlich Schallplatten und dann auch die Kassette. Also ich bin ein Kassettenkind der ersten Stunde sozusagen.
Mm, und ja, auf jeden Fall.
Huibu war eine meiner ersten, oder ich glaube die erste Kassette. Ich weiß genau den Moment, als ich die erste Huibu von meinem Vater in die Hand bekam. Und das hat mich also einfach ja so weggebombt. Ne? Und dann habe ich mich so weiter durchgeschlängelt durch das Hörspielgeschehen, bis ich so 12 war. Und dann wechselte ich zur Musik. Das habt ihr im Intro ja auch so verfasst, dann irgendwann hörte man auf. Also ich war kurz bevor die 3 Fragezeichen kamen, hörte ich auf mit dem Hörspiel hören, wichtigerweise. Also ich bin kein 3-Fragezeichen-Typ, was ja alle sind, alle, aber ich nicht. Mhm. Und da hörte ich dann schon Musik. Da hörte ich Punk und Musik. Ja. Und fing dann genau wie ihr wieder Anfang des Jahrtausends an und entdeckte, wow, alles, was ich kann, alles, was ich liebe, alles, was es braucht, um Hörspiele zu machen, bin ich. Ich bin Hörspiele machen, weil ich bin ein Musiker, ich kann die Scores machen, ich bin ein Theatermensch, ich bin ein theatralischer Mensch, ich bin imstande zu schreiben, zu inszenieren und all das. Und dann kam alles zusammen und ich fing eben genau mit dieser Welle, die Anfang des Jahrtausends war, ausgelöst durch John Sinclair, kann man ja sagen, und Gabriel Burns, bin ich sozusagen direkt danach dann mit Lausch gekommen. Und hab dann meine Duftmarke abgeliefert. Ne?
Ja, da können wir ja gleich weitermachen. Kannst du uns ja mal so ein bisschen zurück mitnehmen und weiter mit zurücknehmen in das Jahr 2004 oder die paar Jahre davor? Denn das macht man ja wahrscheinlich nicht so aus der hohlen Hand mal eben mit dem Schnipsen. Was hat dich bewogen, einen Hörspielverlag zu gründen? Und was war so die Initialzündung damals?
Ja, ich kann das, glaube ich, ziemlich genau sagen. Also Anfang des Jahrtausends, 2001 oder 2002, wann das so losging mit diesem ganz großen Aufschlag von Lübbe mit John Sinclair eben. Ich bin nicht so der Riesenfan dieses Genres. Also ich bin jetzt ich habe natürlich als Kind auch John Sinclair Hefte gelesen und dieses Romanheft-Thema hat mich immer auch ein bisschen fasziniert, aber nicht so sehr viel wie auch große Teile der Hörspiel-Community damals. Aber ich habe natürlich genau gehört, was der Oliver Döring da gemacht hat. Das war natürlich sensationell. Der hat das erste Mal wirklich alle Synchronsprecher genommen und in diese Rollen gepackt. Und der hat eben Sounddesign gemacht, wie es im Film stattgefunden hat und nicht wie auf irgendwelchen 80er-Jahre-Hörspielkassetten. Der hat einfach dieses Cineastische total ins Hörspiel gebracht. Und das fand ich natürlich cool, wie alle anderen auch. Und das fand ich wirklich, ist ja seine große Leistung. Und dann hörte ich aber eine zweite Produktion, und das war Jack the Ripper von, jetzt habe ich den Namen nicht. Fragen.
Ich bin auch in Überlegungen.
Vielleicht können wir das nachreichen. Ach Gott, ja. Ist mir so unangenehm, weil das ist ein wunderbarer Kollege. Ich habe ihn neulich erst getroffen. Es kann nicht wahr sein, das ist einfach das Alter oder. Auf jeden Fall habe ich Jack the Ripper gehört und dachte, wow, und das ist jetzt mal hier das, was die Neon-Serie mal war irgendwann oder mein Dracula oder mein Frankenstein, mein das Gespenst vom Schlosshotel, was ja die ersten großen Gruselthemen waren von Europa, ne? Damals noch nicht im Neongewand, sondern noch so braun gefärbt.
Ja, stimmt.
Das war für mich dann die Erneuerung dessen, also das, was mich damals als Kind zu Tode gegruselt hat, das Gespenst vom Schlosshotel, da musste ich wirklich 20 Mal reinhören, damit ich das bewältigt bekam irgendwie vom Gruseln her mit 8 Jahren oder wann das war. Mhm. Das war dann dieser Jack the Ripper, wo ich dachte, wow, das ist der Neuaufschlag in diese Grusel- und Horrorzeit. Ja. Und diese beiden Dinge, Jack the Ripper, John Sinclair, da dachte ich, wow, da möchte ich das Dritte irgendwie etablieren. Da möchte ich etwas machen, was dem entspricht, aber auf meine Art und Weise. Mhm. Und das ist mir, ich glaube, auch gelungen dann mit Serien wie Kane oder Die Schwarze Sonne, dass da was ganz, ganz Originäres bei rausgekommen ist.
Definitiv. Kurz zum Nachreichen, Frank Gustavus meinst du wahrscheinlich.
Es tut mir so leid, Frank, der würde es ja nicht hören. Nicht? Aber ich habe mit Frank.
Hört hier jeder.
Ja, genau. Also, ich habe mit Frank ja immer ein so wahnsinnig nettes Verhältnis gepflegt. Ich kann auch eine kleine Anekdote erzählen. Ich war auf einem Hörspielsymposium in, na, wo war das? Im Norden irgendwo. Und das war so eine ganz nerdige Veranstaltung von Radio-Ästheten, sage ich mal. Und da saß dann Frank Gustavus. Und ich war im Publikum und ich hatte gerade Lausch gegründet. Das war 2004. Und Frank hielt einen kleinen Vortrag und stellte Teile aus seinem neuen Hörspiel vor. Und das war dann mit viel Gewitter und es war so eine Goth-Geschichte. Es war so nach seinem Jack the Ripper. Und die Leute, die da saßen, waren eher so Kunstkacke-Hörspielhörer, ne? Und ich saß da nun und sah die Gesichter der anderen, die dann so ein bisschen mitleidig fast über dieses sehr kommerzielle und sehr, wie soll ich sagen, ja, Gothic-artige Hörspiel sich so ein bisschen echauffierten. Und ich stand irgendwann auf und sagte, lieber Frank Gustavus, ich möchte mal an dieser Stelle sagen, Sie haben mein Leben verändert mit Ihrem Hörspiel. Ich bin ein großer Fan Ihrer Arbeit. Und Sie sind der Grund, warum ich ein Hörspiel-Label gründen werde, also unter anderem. Ne? Und dann grinste der so breit über beide Backen. Vorher war er da wirklich unter diesem Druck der Hörspiel-Ästheten und das. Und dann schmolz der in meiner Hand. Und dann haben wir den ganzen Abend da gesessen und ich habe ihm erzählt, was ich so vorhabe und dass ich solche Reihen machen will. Und er sagte, ja, du hast dir ja viel vorgenommen, da viel Glück, so nach dem Motto. Und dann haben wir uns über die Jahre immer wieder getroffen und er sagte dann, ja, du hast ja alles gemacht, was du mir damals erzählt hast an dem Abend. Und das verbindet uns irgendwie seitdem sehr stark. Ne?
Ja, das ist schöne Geschichte. Ja, also das ist ja auch Anfang des Jahrtausends. Da kam ja, du hast es ja eben schon gesagt, diese Hörspiele in einer Form, die man vorher ja so gar nicht kannte. Also John Sinclair allen voran und dann hast du Lausch gegründet. Was war denn so die, also ich meine, die Vision, das klingt immer so hochgegriffen, aber du hattest dir ja sicherlich was vorgenommen. War das eben so, diese Hörspielqualität eben auch zu bieten mit allem, was du kannst? Oder was war so die Vision dahinter?
Also es war damals ja so, und das war ja darum ist das auch so eine ganz goldene Zeit des Hörspiels, glaube ich, weil es gab ja eben nicht Netflix. Und alles, was es gab nicht ansatzweise irgendwie das, was man, sagen wir mal, als Nerd so liebte, in einer Medienform. Also wenn man Comics las von DC, Marvel oder Black Horse oder abgefahrenere Sachen, ne, wenn man sowas zum Beispiel mochte, dann war die Chance, dass das irgendwie verfilmt wird, gleich null. Das war 0,0. Und das Hörspiel war für mich dann die Möglichkeit, diesen wirklich geilen, abgefahrenen, krassen Scheiß, sage ich mal, als Hörspiel rauszubringen. Weil das ist ja quasi ein Film, nur eben zum Hören. Und das war mein Anspruch. Also nicht jetzt, sagen wir mal, einer Renaissance irgendwie meine Verneigung irgendwie entgegenzubringen, sondern wirklich sagen wir mal, was Tarantino im Film gemacht hat, wollte ich im Hörspiel machen oder Guy Ritchie oder so. Also solche Sachen wollte ich machen. Ich wollte das, was im Comic passierte, teilweise ja hoch kunstvolle und abgefahrene Dinge, das wollte ich ins Hörspiel holen. Und das war so diese dritte Position, die ich einnehmen wollte gegenüber John Sinclair, Gabriel Burns und Frank Gustafus sozusagen. Und das habe ich dann ja auch gemacht. Ich habe sogar eine Comic-Vertonung dann später 2008, 2007 mit Hellboy sogar ja gemacht. Da habe ich ja direkt Dark Horse Comics sogar vertont. Ne? Mhm. Und das war eigentlich immer so mein Leitstern. Ja. Mhm.
Genau, du hast es ja gerade gesagt und das der große Vorteil, du hast da ja dann sogar auch den Sprecher von Ron Perlman, meine ich, auch für das Hörspiel gewonnen. Ne?
Natürlich, den ganzen Cast also, des
Kinofilms haben wir benutzt. Ja. Das ist dann halt wirklich, da ist das, was man vielleicht als Film gesehen hat, dann als Hörspielserie nochmal weitergegangen und die waren auch mega, muss ich sagen. Also es hat wirklich große Freude gemacht. Und ich möchte da mal einsteigen, weil es hat ja vielen große Freude gemacht und ihr habt auch relativ schnell ordentlich Preise eingesammelt für eure oder du für deine Hörspiele. Das ist richtig gut losgegangen dann, oder?
Ja, das kann man so sagen. Also ich weiß noch, das erste Hörspiel, was ich rausbrachte, also die ersten drei, sagen wir mal, waren Schwarze Sonne Teil 1, Kane Teil 1 und Böse. Das ist so ein Comedy-Ding.
Ja.
Und es gab im Vorfeld, als es dann schon mal Soundsnippets gab oder irgendwelche Rezensionen oder irgendwas, da gab es so viel Aufregung zu Kane und so viel dummes Zeug wurde teilweise geredet. Und ich habe in der Zeit des Machens quasi so Kritik und dummes Gelaber irgendwie verboten, auch bei uns so im Umfeld. Ich habe gesagt, es ist jetzt alles scheißegal, ist mir alles egal. Ich möchte das einmal so machen, wie ich finde, dass das richtig ist. Ich möchte es wirklich einmal einfach so dieses Hörspiel machen, was es nicht gibt, was ich gerne hören möchte. Das war mein Approach. Und das habe ich dann so gemacht mit diesen drei Teilen und dann ist freigegeben und dann gab es immer noch Kritik auf der einen Seite, aber eben sehr viele Leute, die sagten, wow, das ist aber jetzt mal wirklich neuer Stoff. Und dann gab es sogar für die für Erstveröffentlichung gleich, für Kane gab es zumindest Preise. Und ja, und dann sind wir da eingestiegen und haben ordentlich nachgelegt, ja.
Ja, es war was anderes, ne? Also wart ihr da so ein bisschen auch oder warst du da mit Lausch so ein bisschen auch der Zeit irgendwie voraus? Weil das ist ja heutzutage so dieses, ich sag mal, erwachseneres Hörspiel mit nicht mehr unbedingt dem Zielpublikum der jungen Leute. Das gab es ja damals, das war ja neu. Wart ihr da auch so ein bisschen, also klar, John Sinclair geht in die Richtung und so, was da so kam, aber wart ihr da auch so ein bisschen der Zeit voraus mit diesen also mit der ganzen Inszenierung dieser Hörspiele?
Das würde ich schon für mich in Anspruch nehmen, ja.
Also ich würde auch sagen, ja, aber mal die Frage, wie du das gesehen hast. So.
Ja, ich habe das auch so gesehen und ich wollte das ja auch so. Ich wollte eben nicht Renaissance, sondern ich wollte, wäre ich jetzt Filmer gewesen und hätte die Möglichkeit gehabt, also wär ich jetzt in der Netflix-Zeit dieser Mann gewesen, dann hätte ich Filme gemacht wahrscheinlich oder so. Ne? Ja. Und damals war das ja gar nicht denkbar. Und ich komme ja eben vom Audio und deswegen habe ich Hörspiele gemacht. Und es war der Zeit voraus, sagen wir mal, ich fand es einfach angemessen. Es war das, was auch passierte sonst in Medien, zumindest im Film. Und das habe ich versucht, einfach also angemessen zu betreiben und habe auch, glaube ich, ein paar Innovationen geschaffen. So wie wie Oliver Döring das mit seiner Inszenierung gemacht hat, so wie Gabriel Burns das gemacht hat also eine Mystery-Geschichte gab es bis dahin auch noch nicht im Gruselsektor. Sowas wie Akte X, sagen wir mal, auf Hörspielbasis gab es bis dahin auch nicht. Und sowas wie Kane gab es dann und Schwarze Sonne, ja, so auch sowieso nicht, gab es dann auch noch nicht. Und von daher haben wir drei da, glaube ich, schon, ja, also den Weg bereitet für das, was dann Maritim zum Beispiel aufgegriffen hat, Sebastian Pobert, und gesagt hat, ja, und das machen wir jetzt im großen Stil mal weiter, ne? Genau.
Würden wir unterschreiben, glaube ich, ja.
Würden wir auf jeden Fall unterschreiben.
Ja, das ist doch schön. Dann können wir ja aufhören.
Wo jetzt? Nee. Wir haben jetzt ein paar Mal zu Recht schon über Kane gesprochen. Fantastische Serie habe ich damals sehr gerne gehört. Mhm. Und was mich daran unter anderem neben den ganzen, neben der Story und diesen tollen SprecherInnen begeistert hat, war der Einsatz von Musik. Und da muss ich dich jetzt einfach auch nochmal zu fragen, weil es passt einfach, du bist Musiker und man merkt das auch an deinen Produktionen, also gerade jetzt natürlich bei den Hörspielsachen, dass du da einen großen Wert auch auf die richtige Musik gelegt hast. Und ich bin Metal-Fan und Kane war da einfach aus allen, das war so aus allen Welten, wo ich gesagt habe, wow, das ist meine Hörspielserie, ne? Was hat dich da bewogen, Musik in dieser Form einzusetzen? Weil das auch was Neues war, finde ich.
Das stimmt, das war total neu. Was hat mich dazu bewogen? Ja, also ich habe einfach nicht nachgedacht, was will der Markt, sondern ich habe nachgedacht, wie soll das Hörspiel sich anhören, das ich geil finde, wo ich sage, ja, jetzt muss krank kommen oder es muss einfach knallen. Ich habe Bock, dass das knallt. Ich habe mir für mich selbst dieses Hörspiel geschrieben. Ja, auch nicht ganz alleine. Das war ja auch in Kooperation, aber ich habe doch einen großen Anteil an dem Drastischen gehabt und an den Sprüchen und dass das Ding wirklich sowohl was die Sprüche, was das Irre, die Irrheit und den Wahnsinn angeht und auch die Härte, ne? Und das war irgendwie ja so ein bisschen so dieses Marvel-Thema oder Deadpool, sag ich mal, so vorweggenommen, ne? Es war das, was in Deadpool dann ständig stattfand in den Filmen, hat, glaube ich, da in Kane schon stattgefunden. Ich glaube schon, wenn ich mir Deadpool 2 anguckte, mit diesen ganzen Zwischensprüchen und diesen Anspielungen und so weiter, das ist natürlich auf die Spitze getrieben, aber das haben wir mit Kane auch schon ganz viel gemacht, nicht? Und von daher, wenn du sagst, der Zeit voraus, ja, ich glaube schon, dass das eine Innovation war und das war auch ein bisschen das Problem, weil natürlich, sagen wir mal, das große Revival war eben John Sinclair, 70er Jahre Groschenroman, schon TSB, es gab es ja schon als Hörspielserie, 107 Teile, also riesen Fangemeinde, die dann nochmal wieder neu akquiriert wurde. Und ich hatte aber ein völlig neues Thema da. Und es war auch neuartig und es hat auch viel Kritik gebracht. Dann gab es im dritten Teil gab es eine Vergewaltigung oder so. Da regte man sich auch, also da gab es noch ganz andere Aufregung damals auch.
Ja.
Und und das war dann einerseits dieses, wenn man First Mover ist, kann man den Ruhm immer für sich abschöpfen, aber meist verdienen die anderen etwas mehr. Also was da mit Sherlock Holmes passiert ist, bei Maritim, das war natürlich was ganz, ganz, ganz anderes, nicht? Also das war natürlich ein hundertfacher Erfolg dessen, ne? Und das kennt jeder sozusagen und Kane kennt nur die in Anführungszeichen Konnoisseure, ne?
Ja, auch eine ganz eine andere Zeit in Sachen Vertrieb letztlich, ne? Ihr habt CDs rausgebracht. Ich weiß nicht, gab's auch Kassetten, aber nur so Specials, ne?
Ja, das war eher lustig. Ich habe dann im Stile von Europa oder Maritim Kinderzeiten habe ich dann Kassetten rausgebracht von Kane, aber das war eher ein Gag natürlich.
Ja. Aber ansonsten waren es halt CDs, die man kaufen konnte oder bestellen konnte.
Ja.
Und es gab halt noch nicht so diese, ob nun gut oder schlecht, darüber kann man ja auch noch mal sprechen, aber es gab halt noch nicht, Spotify, Apple und Co. oder
nein,
so,
ne? Nein,
oder
nein.
Über die man sowas heute vielleicht auch noch eher vertreibt.
Ja, also das war gerade ein Umbruch und ich habe ja, Sebastian Pobert von Maritim ist ja ein guter Freund von mir, ich kann das wirklich sagen, wir kennen uns sehr lange und wir sind gut befreundet und er ist am 27. jetzt hier in Hamburg und dann freue ich mich, wir gehen zusammen ins Konzert und so weiter, ne? Ich kenne ihn gut. Schön. Und es ist so ein bisschen lustig, weil er hat sich inhaltlich so ein bisschen an Lausch orientiert, als er dann Maritim gekauft hat und diesen großen Katalog und hat dann das große Glück gehabt, dass dieser Streaming-Welt sich dann gerade wirklich etabliert hatte, dass Spotify dann jetzt ein Bezahlmodell und so weiter anbot. Und dann hat er diesen ganzen Katalog da reingeschüttet. Und das war der ganz große Clash, ne? Also das hat ihn wirklich nach oben gespült. Und er hat aber, sagen wir mal, Lausch immer so ein bisschen als Vorbild gehabt, was so das Marketing, den Style, irgendwie waren wir ein bisschen sein Vorbild. Und witzigerweise habe ich dann Ende 2018 oder so ihn mir als Vorbild genommen. Das, was er da im Hörspiel gemacht hat über die Jahre, ich hörte dann ja irgendwann auf, habe ich dann im Hörbuch gemacht. Und jetzt, also wir haben so ein ewiges kleines Battle miteinander. Wer irgendwie weiterkommt, das werde ich nie gewinnen. Aber aber er hat dann genau, wie du richtig sagst, diesen Vertriebsweg maximal genutzt und er hat das als First Mover dann so einen riesen Katalog dann da reingekippt in Spotify und hat damit dann sozusagen übernommen den gesamten Erwachsenen-Hörspielbereich.
Ja, Maritim ist ja da auch immer noch aktuell, ja auch immer noch in gerade was diese digitalen Vertriebswege ja jetzt aktuell ja über den Holy Shop, da kriegt man ja eigentlich, glaube fast den gesamten Maritim-Katalog, also zum Beispiel die Schwarze Sonne gibt es da ja mittlerweile auch, habe ich mir da auch schon besorgt. Hat er wahrscheinlich früh erkannt, dass man da rein muss, ne? Und
er hat es erkannt und gemacht, aber dass das dann so erfolgreich wird, konnte er auch nicht ahnen.
Nee, das konnte keiner ahnen, glaube ich. Ne?
Und das, er war einfach, wie das ja manchmal so ist, dann ist man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und hat dann auch das Glück, es ist ja immer auch Glück, aber er kann ja auch unglaublich viel Risiko auch bewiesen, Risikobereitschaft und das ist ja alles richtig und aber das war so ein Momentum eben auch in seinem Leben, das hat alles gedreht. Ne?
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, du hast mit Lausch, mit Hörspielen eigentlich angefangen.
Richtig, und ja.
Mittlerweile macht ihr ja, wenn ich das richtig gesehen habe, keine Hörspiele mehr, sondern ihr macht Hörbücher.
Richtig.
Wie ist es dazu gekommen, dass sich das im Laufe der Jahre so, ja, ich will nicht sagen gewandelt hat, das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen übertrieben, weil es ist ja letztendlich immer noch, auch ein Hörspiel ist ja in gewisser Weise ein Buch, eine Geschichte zum Nachhören. Aber wie hat sich das gewandelt oder warum hat sich das gewandelt? Wie ist es dazu gekommen, dass das jetzt mehr oder eigentlich ausschließlich in Richtung Hörbücher geht?
Ich würde Lausch unterteilen in drei große Epochen. Mhm. Und die erste Epoche war eben dieser total wahnsinnig, mit großer Lust und Freude Hörspiele machen. Wir haben ja auch dann eine Hörspielmesse betrieben. Ich weiß nicht, ob ihr da wart. Das war dann 2019 und 11. Da haben wir alle möglichen Verlage da gehabt. Wir haben auf drei Bühnen Live-Veranstaltungen gehabt. Das war also eine Riesensache.
Das war die Hörspiel
auch? Richtig, ja.
In Hamburg.
Genau. Die Hörspiel. Und da waren dabei, beim dritten Mal waren auch, glaube ich, 3.000, 4.000 Leute da oder so. Das war wirklich, wirklich fett. Also ich war einfach total Hörspiel-Nerd begeistert und habe gebrannt dafür. Und wir haben tolle Produktionen gemacht. Zum Beispiel ja Hellboy und Driss nicht zu vergessen.
Oh ja.
Und, Hellboy hatten wir eine Woche vor dem zweiten Film, hatten wir vier Folgen im Handel.
Oh.
Also wir waren wirklich, wir hatten für die ganzen Kinos hatten wir Samples machen lassen, 150.000 so Pappschuber-CDs und haben die verteilt an die Kinos, dass die das verteilen bei den Leuten. Wir hatten, also da wusste ich, jetzt kommt der große Durchbruch für Lausch, jetzt haben wir alles richtig gemacht, jetzt haben wir Hollywood-Niveau, wir haben die Sprecher aus dem Film in dem Hörspiel, wir erzählen die Geschichte von Hellboy von Anfang an und so weiter. Und was passierte? Nichts. Wir verkauften das Ding nicht. Das war es war ein Riesenflop. Also Hellboy war ein Riesenflop. Sagen wir mal so, am Anfang.
Ist nicht nachvollziehbar, ist so krass, echt.
Ja, aber es war ein Riesenflop. Und sowas passiert dann eben. Und wir haben da aber sehr viel Geld investiert. Wir haben insgesamt, jedes Hörspiel ist ja ein 10- bis 15-facher Aufwand einer Lesung. Das habe ich früher dann ganz oft erzählt, als wir dann 2011 öffentlich gemacht haben, dass wir keine Hörspiele mehr herstellen werden, weil wir uns in die Scheiße gefahren haben da mit den Investitionen. Wir konnten das nicht mehr tragen, also es kam nicht genug rein. Es war ja eben diese Thematik mit Spotify noch nicht geklärt. Es gab viel illegalen Download. Es gab, also das ist einfach ein Longtail, wie der Kaufmann sagt. Das, auf lange Sicht ist das gut, diese Hörspiele zu haben, aber kurzfristig hat es uns nicht genug Geld gebracht. Wir haben uns verausgabt, wir haben es vielleicht auch nicht gut geplant, Fehler gemacht. Ja, und dann musste ich irgendwie sagen, um meine Firma irgendwie zu retten, wir können jetzt leider keine Hörspiele mehr herstellen. Wir sind dann offiziell ausgestiegen. Auch das war gar nicht unbedingt richtig damals. Das war auch ein Fehler, würde ich sagen. Und dann habe ich im Auftrag erstmal ein paar Jahre, das ist dann die zweite große Zeitepoche bei Lausch, hab ich dann wirklich einige Jahre, 6, 7 Jahre, 8 Jahre, entschuldigt, im Auftrag Hörbücher hergestellt. Da gab es dann den Hörverlag und Hörbuch Hamburg und natürlich für Audible. Irgendwann habe ich dann für Audible exklusiv sogar Sachen hergestellt. Die haben bei uns Kontingente gebucht. Da haben wir dann 60, 70 Stunden Audio pro Monat für die rausgehauen. Also die Sprecher gingen bei uns ein und aus. Ich habe dann irgendwann 3 Studios gehabt. Das ergab sich glücklich und also eine Etage mit, wo 3 Studios drin sind, wo wir dann wirklich rund um die Uhr Hörbücher aufgenommen haben. Das habe ich dann eine ganze Weile gemacht, bis ich 2018 dann auf den Trichter kam, sagte, warum mache ich das nicht eigentlich mit Hörbüchern, was ich damals mit Hörspielen gemacht habe? Ich kann das hier produzieren ohne Ende und ich weiß, wie man das macht. Und dann habe ich angefangen, Buchlizenzen zu suchen. Und das ist der Beginn der dritten Phase von Lausch. Dann habe ich wirklich ohne Ende Buchlizenzen eingekauft und wir haben die umgesetzt. Ich habe dann einen Kumpel von mir geholt, der dann das operativ betreute und so weiter. Habe die Firma immer weiter vergrößert. Und jetzt haben wir 1200 Hörbücher am Markt. Ne? Das ist ja auch nicht ohne. Und
das ist nicht ohne. Ja.
Und 160 Autoren, mit denen wir arbeiten und so weiter. Ne? Also ja. Tendenz steigend. Wir bringen also pro Woche 4, 5 Hörbücher raus mittlerweile. 250 im Jahr oder so. Ne? Und das ist eben jetzt so, weil ich auch von Sebastian Pobert gelernt habe. Wie gesagt, mit dem bin ich ja im ständigen, ich will das gar nicht Konkurrenz nennen, sondern wir ziehen uns immer wieder mit unserer Expertise gegenseitig so ein Stück weiter. Ja. Und weil das hat er ja auch mit den Hörspielen gemacht. Er hat eben in Anführungszeichen, ich will das ja nicht abwerten, aber er hat auf Masse gespielt. Ein Verlag kann heutzutage über diese sehr, sehr wenigen Gelder, die man über Streaming bekommt, nur mit einer Masse überleben. Also mit einem großen Backkatalog, der immer wieder performt, so ein paar Cent. Aber wenn es dann eben viele, viele tausend Male performt, sind die paar Cent dann wieder Geld. Ne? So ist das Konzept und so überlebt man dann auch als Verlag. Und das habe ich von Sebastian gelernt und dann jetzt für Lausch gemacht und das ist genau dann so auch gekommen.
Ja, ihr seid im Prinzip dann jetzt nicht Konkurrent, sondern man sagt halt Mitbewerber und ihr pusht euch ja dann auch gegenseitig. Also das ist ja durchaus was Positives, ne? Wie im Sport vielleicht auch, ne?
Ja, genau.
Dass man sagt, so jetzt sind wir mal wieder mit der Meisterschaft dran oder so.
Sowas in der Richtung. Oder? Ja, zumal er ja den Hörspielmarkt beherrscht und da gibt's die Spiele und ich ja beherrsche ja auch nicht, aber ich bin einer der großen Hörbuchverlage jetzt.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, ihr teilt euch das ja auch so ein bisschen auf, kann man sagen, nicht? Total, das ist halt auch ganz gut, wenn man da nicht so in Konkurrenz tritt, sondern sagt, okay, also, ne, du machst das und du machst das und so, dann hat jeder so sein Feld, was er beackert. Und das ist für uns als Konsumenten, ist auch ein blödes Wort, aber ich nenne es mal so, ja auch nicht verkehrt. Also ich höre gern Hörbücher und Hörspiele, wechselt ja immer und deswegen freue ich mich dann auch immer über diverse Hörspielserien, die es immer noch gibt und natürlich auch über gute Hörbücher und gute eingesprochene literarische Stoffe, die ich dann hauptsächlich so bei Audible dann mir zu Gemüte führe.
Das hat sich auch ein bisschen verändert. Heutzutage ist das nicht mehr so ein Kulturkampf. Das war damals ja doch noch anders.
Gott sei Dank.
Also in den Anfang des Jahrtausends, also in der ersten großen Welle, des Revivals des Hörspiels war man entweder Hörspiel oder Hörbuch, ne? Also das war irgendwie so ein bisschen so Beatles Stones mäßig oder so. Und das hat sich jetzt ja völlig verändert. Jetzt ist das Hörbuch, ja, das Hörbuch ist natürlich viel leichter herzustellen, das ist ja logisch. Ich setze mich dahin, kriege ein Buch vorgelegt und lese das ein. Inszeniere das ich, weil ich aus dem Hörspiel komme und weil ich Musiker bin. Ich inszeniere das für mich vom Timing, von allem, auch in der Lesung, so wie ich es mache, eben wie ich auch ein Hörspiel inszenieren würde. Das ist vielleicht auch so meine, das, was Leute an mir besonders gut finden, während ein anderer Erzähler das vielleicht auf eine andere Art und Weise macht. Und klar ist, dass das in mir steckt, einfach das Hörspiel machen. Nicht? Ich mache ja auch immer noch an der Schwarzen Sonne weiter Hörspiel für Maritim. Die haben das ja, Sebastian hat es mir ja irgendwann abgekauft, die Serie sozusagen von Lausch, und gesagt, dann mach es für mich weiter. Da haben wir uns das erste Mal so kennengelernt vor vielen, vielen Jahren. Haben uns drei Monate jeden Tag gestritten, angeschrien, verhandelt.
So entstehen Freundschaften fürs Leben.
Und danach waren wir Freunde fürs Leben, ich sag's euch. Ja, also wir haben uns wirklich von der, gar nicht mal von der schlechtesten Seite, aber von dieser Seite kennengelernt und haben auch wirklich sehr viel Respekt füreinander da bekommen. Ne? Dass wir klug verhandeln können, wissen, wer wir sind, und also das war irgendwie auch lustig. So, nicht?
Da reden das klärt viele Sachen dann schon gleich am Anfang. Ne? Ja, also wenn man so einsteigt, dann weiß man gleich, woran man ist beim anderen, und dann sind die Fronten, sage ich jetzt mal, geklärt, und dann kann man hinterher auch produktiv und konstruktiv vor allen Dingen dann auch weitermachen irgendwo. Ja.
Das war toll, das war wirklich toll. Das ist so wie ganz früher, so irgendwie nach so einer bisschen Rangelei oder Prügelei ist man dann sehr ein Trinken gegangen. So, ne?
Ja, oder so, genau. Ja.
So was war das.
Ich möchte das mal aufgreifen. Du hast ja gerade schon erzählt, du sprichst mittlerweile ganz viele Bücher selber ein. Du bist aber anders als, also das ist zumindest in Deutschland ja sehr viel so, dass das es SynchronsprecherInnen gibt, die auch viele Hörbücher einsprechen, also Detlef Bierstedt, David Nathan und so.
Ja,
ne? Kommst du jetzt nicht aus dem Synchron ursprünglich, du kommst aus der Musik. Und ich finde, das hast du gerade auch schon sehr gut gesagt, dass du da was anderes für dich auch mitbringst und auch für die HörerInnen dann was anderes mitbringst. Ne? Eine tolle Stimme, aber auch ein anderes Herangehen daran. Wolltest du schon immer Hörbuchsprecher werden?
Ja, gar nicht. Ich wollte Hörspiele machen. Und das habe ich ja auch gemacht. Und dann habe ich auch da mal eine Rolle gehabt. Und die hat mir auch gefallen. In Kane bin ich ja der Schwiegersohn sozusagen. Ich bin ja immer der Good Guy in den Hörspielen, weil ich die Stimme habe eines Good Guys eher.
Auf jeden Fall.
Ja. Und dementsprechend habe ich dann auch von Audible immer Angebote gekriegt für Good Guy-Stoffe, also Romance zum Beispiel. Oder eben so ein bisschen. Und dann habe ich das immer auch gemacht, weil man damit Geld verdienen konnte. Ich kann es ja so sagen, ich habe das gemacht, weil ich damit Geld verdient habe.
Das ist völlig legitim.
Das ist legitim, Geld zu verdienen, nicht? Das war der eigentliche Punkt. Und nicht, dass ich das machen will unbedingt, ehrlich. Und dann gibt's, ich habe eine gute Freundin, Sabine von Rosenberg-Lipinski, die ist ja Schauspielerin, Gelernte, und die sagt immer, es ist so ein Traumberuf. Und ich denke immer, man sitzt da und liest ein Buch vor. Ich meine, ich komme eben vom Machen, vom Selbstschöpfen, vom Kreativschöpfen, und für mich ist das eher ein Downgrade, da fremder Leute Stoffe zu interpretieren. Ich will das ja, so ist es für mich einfach. Und deswegen ist es kein Traumberuf. Trotzdem fließt alles, was ich kann, nämlich kreativ schaffen, gutes Timing haben. Also ich verfüge natürlich über ganz viel Muse aus den Bereichen Musik, aber auch Regie und Hörspiel und Geisteswissenschaften. Und das fließt natürlich alles in meine Lesung ein. Und ich glaube, das macht die zumindest interessant. Also es geht ja gar nicht immer um die Stimme, finde ich nicht. Also es gibt natürlich Stimmen.
Nicht nur, aber schon finde ich, also für mich persönlich ist es ein wichtiger Part.
Ja, das ist so ein Ton, ne? Das ist so ein Setting, und der Ton hat mir gefallen, das ist klar. Ja. Aber dafür kann man ja dann im Zweifel nichts. Das ist ja bei einem Partner, den du hast, genauso. Wenn er der ist ja kein Schauspieler, sondern er hat eine Stimme und die gefällt mir, und dann ist das gut. Und Und okay, das ist so der Einstieg, die Stimme, okay, das ist irgend so ein Sound. Aber dann kommt ja ein Spiel, ein gerade was Tempo angeht. Ich habe viele Kollegen, die sind mir zu rhythmisch. Also das ist so ein bisschen wie Elektro, ne? Also so bum bim bum bum. So, und ich komme eher aus der Klassik, dass das wirklich Tempo ganz weit gefasst wird, so wie meine Pause jetzt vor dem weit gefasst. Ja. Ne? Ihr habt geguckt, was passiert jetzt? Ist er weg? Oder, ne, was kommt jetzt? Ne? Also diese Pausen, diese Breite oder eben auch da-da-dam, 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 dieses Galopp, das kenne ich alles aus dem Orchester, aus Orchestermusik, was weiß ich, bei Igor Strawinsky, da macht es dann dim, 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 dim. Also, dass es nicht vorhersehbar ist, dass es nicht rhythmisch ist wie ein Hip-Hop-Track oder so, sondern eben total lebendig und so. Das ist, was mich interessiert. Das ist, wie ich es mache. Und das ist auch, weiß ich noch, für viele am Anfang, als ich einstieg in den Bereich, so ein bisschen fragwürdig gewesen. Das war denn zu viel oder das war nicht üblich oder irgendwie so. Und mittlerweile gibt es Leute, die genau das lieben. Und so Fans sagen dann, ich kann gar keinen anderen mehr hören, weil das mir zu langweilig ist. So, also, ne, so entwickelt sich dann sowas. Ne? Ja.
Naja, du machst ja mit deiner Stimme nicht nur die Personen, sondern du machst ja ganze Landschaften. Du inszenierst ja wie einen, also ne, wir hatten vorher das Thema Film. Das machst du alles mit deiner Stimme und mit Pausen und wie du Dinge betonst. Und das muss ja dann im Kopf auch funktionieren. Also das ist auch wieder Kopfkino, genauso wie das Hörspiel das war. Ja. Nur dass du viel mehr, dass du das in Anführungszeichen nur mit deiner Stimme machst. Und das, finde ich, ist schon was ganz Besonderes. Und also mich kriegst du, wenn du die Weite von Auenmal jetzt aufmachst zum Beispiel. Also das funktioniert bei mir. Also ich sehe da die Wüste und wie die Helden da durchmarschieren. Das klappt, ne? Also insofern vielen Dank. Es ist wirklich toll.
Ja. Mensch, vielen Dank. Ja, dann bist du ja richtig auf dem Stand, was die Hörbücher angeht. Da. Wow.
Ja, ich habe die tatsächlich so die Sturmfels-Akademie und das habe ich alles so durchgebinged. Lesen, hören, je nachdem, wo ich mich gerade befunden habe. Und jetzt bin ich tatsächlich auch weiter dabei und freue mich sehr,
toll,
zu erfahren, wie es weitergeht.
Freut mich.
Das Neue kommt jetzt ja, beziehungsweise ist jetzt, hast du wahrscheinlich schon eingesprochen.
Ja.
Den zweiten Teil. Und da würde mich mal interessieren, jetzt gar nicht speziell auf dieses Buch, aber nimm uns doch mal mit, wie sieht denn so ein Studioalltag bei dir aus? Also, wie müssen wir uns das vorstellen?
Also, die letzten zwei Wochen waren geprägt von Content-Drehs und sind auch die nächsten zwei Wochen noch davon geprägt. Entschuldige, ich habe eine kleine Erkältung hinter mir. Das heißt, dass ich in erster Linie Social-Media-Content drehe mit unserem Content-Chef Mani Nurfadi. Da haben wir nämlich einen Neuaufschlag für unser Social-Media-Thema. Wir haben da wirklich wir gehen mit den einzelnen Autoren jetzt riesen Content-Drehs durch und so weiter. Und mit mir eben auch. Also das ist jetzt was Außergewöhnliches, aber da stehe ich dann, sagen wir mal, den ganzen Tag entweder vor der Kamera und muss irgendwelche Werbung machen für Hörbücher, Inhaltsangaben oder der Inhalt in 60 Sekunden, eben so Social-Media-Kram.
Ja.
Oder ich strukturiere mit dem Content-Chef zusammen, wie wir den Workflow da besser organisieren und sowas. So, das ist jetzt. Davor ist es eigentlich so gewesen, jahrelang, dass ich hingekommen bin, Moin Moin gesagt habe, weil ich ja aus Bremen bin. Und dann habe ich mich ins Studio gesetzt, mich eingesprochen und dann haben wir 3 bis 4 Stunden einfach aufgenommen, ne, mit einer Pause. Und das habe ich jeden Tag gemacht, über Jahre. Ne? Ich habe ja, ich weiß nicht, 500 Bücher jetzt eingelesen in den letzten Jahren. Und man sitzt da und performt sich den Hintern wund. So, ne? Und
ja,
haut einfach immer rein und ist aber ja völlig unaufregend und dann hat man da eine riesen Schlacht gerade vollbracht und es war unglaublich dramatisch und die Hölle selbst hat sich aufgetan und dann steht man auf und geht raus und trinkt einen Tee mit dem Tontechniker, ne?
Ja.
Und dann geht man wieder rein, ne? Und dann sagt man tschüss, so bis morgen, ne? Ciao, ciao. So, das ist ja ganz anders als beim Filmset oder am Theater, wo auch viel, wo die Spotlights sind, wo Leute sind und wo man im Fokus steht und irgendwas passiert. Das passiert ja bei uns alles 0,0. Es ist ja so unaufgeregt, wie es nur sein kann. Mhm. Und das ist auch eine Gnade. Es ist auch eine Gnade, weil es lässt den Raum deiner ganzen Aktivität nur fürs Performen, nur für das Schauspiel, nur für den Content, den du da gerade irgendwie reinhauen willst. Deine ganze Energie geht auf dieses Buch, auf das und nicht auf ein Set und auf den Regisseur und Beleuchter und Kameraleute und 100 Leute, die drumherum stehen oder dich vielleicht auf der Straße erkennen oder sonst was. Ne? Also einerseits sind wir alle so völlig unberühmt, wir Sprecher, aber es ist auch eine große Gnade, weil irgendwie wir die Chance haben, ganz normal zu leben, ganz, ganz unaufgeregt unsere Arbeit zu machen, viel Spaß dabei zu haben und dann, wie alle anderen auch, ein ganz normales Leben zu leben. Das haben Filmschauspieler nicht.
Das stimmt. Und bereitest du deine Bücher, die du dann einsprichst, bereitest du die vor? Also liest du dich da vorher mal rein? Legst du die Stimmen an? Also jetzt gerade, wir haben über die streitenden Götter gesprochen. Da sind ja so viele auch sehr unterschiedliche Figuren drin, die du, finde ich, ganz, ganz toll angelegt hast, dass man die gut voneinander auch unterscheiden kann und so ihre Charakteristika direkt mit der Stimme auch rauskommen. Aber das musst du ja auch immer parat haben, ne? Also bereitest du das vor? Machst du das prima vista? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, es gibt so einen schönen Spruch, wer übt, hat Angst vom Publikum. Ne? Nein, aber das ist natürlich Quatsch. Ich lese es mir im Vorfeld durch. Ich mache es aber so früher und als ich anfing, habe ich mir jede einzelne Rolle mit verschiedenen markiert und ich habe unglaublich stark mich vorbereitet auf jedes Buch. Das hat dazu geführt, dass, weil ich bin schon so ein energetischer Mensch, also ich habe relativ viel Energie und es ist, ich habe so die Tendenz zu knallen. Das hat dazu geführt, dass ich viel zu schnell eingelesen habe, weil ich den Text so gut kannte. Ja. Und dann stellte ich fest, dass ich ein bisschen weniger mich vorbereite, dass ich mich selbst auch noch ein bisschen mehr überrasche und dann auch dieses Momentum noch mehr mitnehmen kann. Und da muss jeder Schauspieler, jeder Sprecher so für sich so das Richtige finden. Manche müssen sich dreimal so ein Buch durchlesen, damit sie dann wirklich sich sicher genug fühlen. Ich brauche so einen guten Überblick, was passiert, aber nicht alles genau, damit ich dann die Situation jeweils nutzen kann, zu sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt passiert, dass ich das auch selbst mitnehmen kann. Ne? Und das ist so eine Mischung, also so eine 70-30 oder 60-40 Mischung von es kennen und nicht kennen ist bei mir der optimale Fall, um das dann sehr, sehr lebendig und für mich auch spannend zu halten und so dann auch vielleicht fürs Publikum.
Mhm. Ja, du bist ja nun vieles gleichzeitig, ne? Also du bist Verleger, du bist Regisseur, du bist Autor, du bist Komponist und du bist Sprecher. Wo liegen denn da so die Grenzen zwischen diesen verschiedenen Rollen? Geht das überhaupt? Also du bist ja dann gewissermaßen eine multiple Persönlichkeit, ohne das jetzt negativ zu meinen. Im Gegenteil. Ja. Ein Multitalent, wie du ja vorhin schon beschrieben hast.
Kann alles schlecht.
Ja, kann alles, aber nichts richtig. Ne? Ja. Nein, um Gottes Willen. Gibt es da auch eine Funktion, sagen wir mal, die du am liebsten hast? Oder ist das eine vielleicht mehr ein Muss und das andere mehr so ein, das ist meine Passion? Oder wie sind denn da so die Verhältnisse? Und nimm uns doch da mal ein bisschen mit.
Ich glaube, ich bin davon abhängig, dass Abwechslung passiert in meinem Leben. Also ein Trott, der ja auch Sicherheit gibt. Und viele Menschen haben ja Angst vor Neuem. Das ist bei mir nicht ganz so ausgeprägt. Also ich brauche ständig auch mal, immer mal wieder was Neues. Ich brauche es. Es ist das, was mich kreativ am Leben erhält, was mich auch lebendig fühlen lässt. Ich setze mich immer mal wieder neuen Herausforderungen aus. Da fragen mich dann Leute auch, warum machst du das? Du hast doch alles, so nach dem Motto. Du hast jetzt Geld sogar, was du früher nicht hattest. Und du bist ein bisschen berühmt jetzt als Sprecher und dein Lausch läuft gut. Und warum machst du das? Und ich frage ja, warum machst du es nicht? Also das Leben ist kurz. Und wovon lebt man im Leben? Doch nicht davon, dass alles sicher ist und man genau weiß, was morgen oder jetzt oder demnächst passiert, sondern ich habe mich ich spiele jetzt darauf an, dass ich letztes Jahr so eine kleine Comedy-Tour gemacht habe, so eine Lesetour mit viel Comedy-Elementen. Da habe ich so 5, 6 Auftritte gemacht in Deutschland. Da gab es auch viel, ja, Geschrei in meiner Firma, was das denn soll und was ist jetzt schon wieder los mit Günther. Tja, es hat mich so gestärkt, das zu machen. Es hat mir so viel Neues gebracht. Es hat mich so viel gelehrt. Es hat mir so viel Angst genommen, die ich jetzt mit 58 immer noch habe oder hatte. Und ich habe, also das ist eine der wesentlichen Dinge in meinem Leben, die ich gelernt habe, als ich dieses Comedy-Programm vorbereitet habe und das jetzt ein paar Mal auf die Bühne gebracht habe. Das war wirklich ein Einschlag in meinem Leben, das kann ich sagen. Meine Partnerin hat das ja so miterlebt und für die war das auch so ein richtiges Learning, ne? Und ich profitiere davon. Für mich ist die geistige Welt das, was man, sagen wir mal, an Erkenntnissen, an Persönlichkeitsentwicklung und so weiter vollzieht. Das ist für mich der Reichtum und nicht, was ich jetzt an Autos fahre, an Häusern besitze oder sonstigem Urlauben verbringe oder so. Also ich habe da einfach das Gefühl, reich zu sein und den möchte ich leben, diesen Reichtum. Und deswegen mache ich immer mal wieder etwas Neues und brauche es auch. Und dann fühle ich mich auch entsprechend reich.
Ja, danke. Das ist ja faszinierend. Das klingt gut. Also das gefällt mir. Da bin ich fast ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Aber
ja, schön. Es gibt so einen Test Big Five. Habt ihr davon mal gehört? Der Big Five Test. Das ist ein Persönlichkeitstest. Aha. Ist ganz valide, weil der schon seit fast 100 Jahren irgendwie ausprobiert wird. Also kann man mal machen. Also alle, die zuhören, die es nicht kennen, Big Five einfach eingeben und dann gibt es 10 Minuten Fragen und dann hinterher weiß man von 5 Themen in etwa, wie die ausgeprägt bei einem sind. Und da gibt es dann sowas wie Verträglichkeit. Wie verträglich bin ich? Wie gewissenhaft bin ich? Wie offen für Neues bin ich? Und 2 weitere Themen, die habe ich jetzt gerade vergessen. Aber bei dem Thema offen für Neues ist bei mir immer so ein Maximalausschlag. Das ist einfach eine Persönlichkeit, die du mitbringst. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Das ist irgendein Glück. Es nervt ja auch andere.
Es kann ja auch warten. Vielleicht. Habe ich mir gerade mal rausgesucht, mache ich gleich mal.
Ja, also, ja, genau. Und dann erfährt man, wo bin ich, wie ist denn so die Verteilung? Und das Gewissenhafte bei mir ist so gerade noch im Mittelmaß, im unteren Mittelmaß, würde ich sagen. Ne? Also das ist ja klar. Wir haben alle unsere High Peaks von Fähigkeiten, Skills und so weiter und dann haben wir Low Peaks. Und das war auch jahrelang, jahrzehntelang für mich ein Problem, weil ich pieke sehr, sehr high bei diesem offen für Neues, bei diesem kreativen Ding, bei diesem auch Sachen schnell verstehen, schnell umsetzen können, schnell in Aktion treten, schnell lebendig werden. Aber es gibt auch große Nachteile in meiner Persönlichkeitsstruktur. Und als ich Lausch gründete, da war das Entscheidende, dass ich bei all den Dingen, die ich nicht gut kann, Partner finde, die das gut können. Und bei all den Dingen, die ich sehr, sehr gut kann, mich in Charge setze und sage, da gehe ich voran. Das war ein wirklich großes Learning für mich, eine ganz wesentliche Initiation, zu wissen, was man kann, was man nicht kann, um zu sagen, die Sachen, die ich kann, die werde ich auch jetzt forcieren, da werde ich mich in die Chefposition bringen und werde da alles geben, da. Und bei den Sachen, die ich nicht gut kann, müssen andere jetzt auffüllen. Und das müssen Partner sein, Angestellte, wie auch immer. Und dann kommt auf einmal etwas zum Laufen. Weil der Afrikaner sagt ja, wenn du schnell vorankommen willst, dann geh alleine. Aber wenn du weit kommen willst, geh mit anderen. Mhm. Und wenn man das dann gut kombiniert und sich nicht doppelt und dann es in Konkurrenz und sowas ausbricht, sondern wenn man wirklich so eine breite Anforderungen an Skills dann wirklich durch verschiedene Leute abdeckt, dann funktioniert auf einmal auch so ein Projekt oder so eine Firma und so weiter. Und das war eben mit Lausch für mich dann auch das erste Mal der Fall. Es bin ja nicht allein nur ich, sondern ich konnte meine Skills voll ausleben, während andere Sachen, die ich nicht gut konnte, von anderen aufgefangen wurden, beziehungsweise die da ihre Stärken entwickelt haben. Und das war.
Das ist auch ein wichtiges Learning. Das finde ich auch wichtig. Und den Satz merke ich mir, also ne, mit dem schnell, dann mach's alleine da ist schon was dran. Ja,
ja, ja.
Absolut. Wir haben schon drüber gesprochen, dass du ganz viel Hörbücher schon eingesprochen hast und nach wie vor einsprichst. Und da sind ganz, ganz viele unterschiedliche Genres dabei. Ne? Du hast schon Sachbücher gehabt. Über die Kreuzzüge habe ich gesehen. Das muss ich mir vielleicht auch nochmal anhören. Da war Romance dabei, Krimi,
ja.
Fantasy ist jetzt ganz viel dabei.
Ja.
Bereitest du dich da unterschiedlich drauf vor? Und zweite Frage, hast du ein Lieblingsgenre?
Also ich finde schon, dass man an jede Serie mit so einem eigenen Ton, so einer gewissen Färbung rangeht. Ne? Man hat ja mal seine Stimme und die klingt, wie sie ist. Aber trotzdem kann ich eine gewisse Ernsthaftigkeit in einen Krimi bringen, so wie jetzt. Ne? Das ist natürlich ein ganz anderer Ton, als wenn ich irgendwie einen freundlicheren Ton von Grund auf, also etwas angehellt, eine Romance sage, ah ja. So, also da kann man schon grundsätzlich, sagen wir mal, so ein Schlaglicht werfen. Und das hat jedes Genre auch verdient. Also ein Romance-Titel, den gehe ich von vornherein ein bisschen. Ja, ich habe die Frau kennengelernt und ja, sie hat mir zwar nicht gefallen, aber wir mussten halt zusammenarbeiten und über die Jahre, ja, ne, also ne, das ist, da ist so ein bisschen Humor drin, da ist ein bisschen, es ist, die necken sich ja auch in diesen Romance-Büchern, es ist einfach ein anderer Sound. Und beim Thriller, wenn es dann um ja, verstümmelte Leichen geht und so weiter, die Ernsthaftigkeit, die da drin steckt und auch diese, das Bittere, das ist auch etwas, was man von vornherein mitbringt. So. Und dann ist es natürlich rein handwerklich so, dass du beim Krimi, ja, da hast du dann oft 30 Männer zwischen 30 und 40. Ne? Und denkst, ja, was soll der Scheiß? Ne? Wie soll ich jetzt den 15. Kommissar denn jetzt da sprechen? Dass man den noch findet. Wie soll ich das machen? Ohne dass es jetzt, ich kann ihn ja nicht so als Zwerg machen, wie ich den in den Fantasy-Büchern mache. So, das geht ja natürlich nicht. Ja, also da ist es dann sehr schwer, die Leute so, wie soll ich sagen, angemessen auseinanderzubringen. Ne? Muss ich den einen dann so ein bisschen, als ob der so ein bisschen dicker ist, ne? Der kriegt seinen Mund gar nicht richtig auf oder so, der spricht dann so. Da muss dann reichen, ne? Um den Kommissar von dem anderen so, der vielleicht ein bisschen. Ne? Und das sind so handwerkliche Unterschiede. Beim Fantasy kannst du natürlich extremer werden und da hast du dann eine höhere Bandbreite, eine mehr Farbpaletten, ne, die du einsetzen kannst. Und das fällt dann leichter. Ich musste beim 13. Paladin, glaube ich, 85 oder 90 Personen irgendwie schildern. Ne? Also ja, geisteskrank.
Das sind sehr viele, ja.
Und dann sind dann da 7 Zwerge oder 10. Mach mal 10 Zwerge, also ich kann nur einen eigentlich, nicht? Und so, und dann muss man irgendwie anfangen, so aus seinem Zwergenprinzip, was man so hat, irgendwie 7 verschiedene herzustellen oder 10. Und ich habe das oft gesagt, und das ist auch so, es gibt bei mir so ein inneres Team, ich habe so einen inneren Cast, ich habe so einen Cast von Schauspielern, die ich immer wieder einsetze. Und da gibt es dieses Raubein. Der ist entweder das irische Raubein, so in so einem Thriller aus 1985, oder eben so ein richtiges mit der Axt und oh, Miet und frisst und säuft und furzt und so weiter. Ne? Also, aber es ist derselbe Schauspieler, den ich dann ein bisschen abgeschwächt für den Iren nehme und ein bisschen derber für den saufenden, furzenden Zwerg beim Paladin oder anderen. Und darauf bin ich ja auch in meiner Lesung dann eingegangen. Dann beschweren sich die Zwerge, dass sie alle gleich klingen und so weiter. Nicht? Das war dann sozusagen mein Comedy-Abfeiern dessen. Ich habe so 10, 12 innere Schauspieler und die kriegen immer die Rollen dann jeweils in den Büchern. Ich glaube, so ist mein.
Das ist vielleicht auch eine große, ja, ein großer Schatz, dass man in dieser Zeit aufgewachsen ist. Ich sag mal, dann 70er, 80er mit so Stimmen von so Arnold Marquis, sag mal hier so Bud Spencer, diese
ja,
ganzen,
ja, genau.
Also diese ganzen
ja, ja, ja.
extrem guten Sprecher und Sprecherinnen, die in den Filmen einen rausgehauen haben und die natürlich dann auch so ein Bild prägen, ne?
Das stimmt. Ich könnte mir, das ist zum Beispiel, wäre auch ein guter Ansatz, ne, sich den Bud Spencer vorzustellen für diese Figur und diesen Schauspieler, den Synchronsprecher, den wir ja nun alle kennen, zu imitieren ein bisschen. Ja. Ne? Genau, sowas kann man eben auch machen. Und
das ist eine gute Idee. Ja,
ja, und ich kriege von Dan Dreyer, dessen Bücher ich auch sehr liebe und einlese, ja, kriege ich immer schon auch Schauspieler genannt, wie er seinen Cast besetzen würde. Ne? Das ist sehr hilfreich für mich. Der schickt mir dann immer, bevor ich das Buch einlese, so eine Liste mit Schauspielern. Manchmal kenne ich die gar nicht, aber er hat dann Bilder von denen und ich gucke dann, wie die spielen, wie die sprechen, wie die klingen. Und daran orientiere ich mich dann auch schon mal. Ne? Also es gibt verschiedene Wege dahin. Und schlussendlich, ja, ist wichtig, dass auch ja der Hörer mitgenommen wird. Nicht? Das ist das Allerwichtigste. Ob du nun viel tief in die Stimmen einsteigst oder weniger tief, das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern dass du die Leute, dass deinen Fokus nicht bei dir selbst liegt, dass du dir nicht selbst zuhörst und denkst, ah, wie geil, sondern dass du immer zielst. Also wie mit dem Pfeil und Bogen auf ein Ziel, und das ist der Hörer, die Hörerin, da musst du hin. Ne? Du musst ja nicht deinen Bogen bestaunen, sondern du musst diesen Pfeil da abschießen. Und das ist, glaube ich, manchmal auch ein Fehler bei Kollegen, die das, dass die, weil die so eine geile Stimme haben zum Beispiel, sich eher ein bisschen selbst zuhören. Ne? Und das gibt's auch, ne? Und das ist nicht so gut.
Naja. Ja, das stimmt schon. Aber gibt es trotzdem ein Hörbuch oder eine Rolle vielleicht auch nur, in Anführungszeichen, auf die oder auf das du besonders stolz bist oder was dich auch persönlich besonders bewegt hat? Also so ein Lieblingshörbuch, Lieblingsrolle, wo du hinterher sagst, Mensch, das ist so das bisher meine beste Leistung oder da bin ich besonders stolz drauf? So, gibt's das?
Da gibt's, glaube ich, einige. Es gibt so ein paar Momente in der Biografie eines Künstlers, wo man sagt, wow, das war so ein Game Changer. Ne? Und ich weiß, also da gibt es noch mehrere. Also die Arbeit mit Thorsten Weitze muss ich natürlich als erstes nennen, weil die hat unglaubliche Erfolge gebracht und haben mir einfach sehr viel mehr Möglichkeiten ermöglicht. Das ist einfach, muss ich ganz klar als erstes nennen. Aber auch so eine Serie wie Frey und McRae. Das spielt im 19. Jahrhundert in Edinburgh. Und es sind zwei Ermittler. Und einmal so ein adliger Schnösel und ein schottisches Raubein. Und das war von Heine lizenziert und man fragte, wir bei uns bei Lausch fragten, ob ich das machen kann. Und ich las mir das durch und dachte, ach nein Gott, nee, das kann ich nicht. Und dieses Raubein und dieser Schnösel, das ist nicht so mein Ding. Das kann ich nicht. Ich bin ja mehr so der Fantasy-Typ und so. Und das kann ich nicht, so ein Krimi so gut. Und dann fing ich an, das zu machen und dachte, doch, geht doch ganz gut. Und dann war das so eine Paraderolle für mich eigentlich. Gerade also diese Spannung, dieses Spannungsfeld vom Schnösel zum Raubein, das bin eigentlich ich, stellte ich fest. Also das konnte ich ganz besonders gut machen. Und das war so etwas, wo ich das erste Mal aus mir heraustrat, aus dem Glauben, wer ich sei und was ich kann. Da war so eine Erweiterung. Nicht? Ich rede jetzt vielleicht auch hier ein bisschen sehr viel darüber, aber das war ein wichtiger Moment für mich, dass ich sage, okay, du kannst viel mehr, als du bisher angenommen hast in diesem Bereich, weil ich habe mich ja nie als Sprecher gesehen. Ich bin ja Hörspielmacher und ich habe jetzt, damit ich mehr Geld verdiene, auch Bücher eingesprochen. Aber ich habe bis vor 2 Jahren nicht gesagt, dass ich Sprecher bin. Ich habe da auch schon hunderte Bücher eingelesen, aber ich habe mich nicht als Sprecher gesehen. Ich bin kein Sprecher gewesen. Ich bin Musiker, ich bin Hörspielmacher, aber ich spreche. Aber ich würde erst jetzt sage ich, ich bin auch Sprecher. Jetzt, aber das hat 10 Jahre gedauert, ne, weil das Selbstverständnis bei mir nicht da war. Von daher war diese Frey McRae-Serie auch gut. Und ein drittes möchte ich nennen, das sind die Bücher von Dan Dreyer, vor allen Dingen die Serie Skandar Nachtstein. Ich liebe das. Ich liebe das. Das ist so rau und so cool. Und die Gags, das Tempo, das Pacing, das ist alles so ich. Und wir haben Dan Dreyer und ich, wir haben auch, sagen wir mal, in Teilen eine ähnliche Biografie. Das merkt man dann einfach. Und er ist ja auch Kampfsportler und so eine Mischung aus Intellektueller und Assi, will ich mal sagen. Und ja, also ich weiß so, was er meint da, sagen wir mal so, um das vorsichtig zu sagen. Und ja, und die liebe ich auch wahnsinnig, weil die haben Tiefe, die haben all das, was Kane auch damals hatte, würde ich mal sagen. Es knallt, es ist böse, es ist brutal, aber es hat auch Tiefe und es gibt Momente, die einfach, ja, auch die großen Fragen stellen. Das ist mir immer auch wichtig bei meiner eigenen Arbeit gewesen. Zum Beispiel bei der Schwarzen Sonne frage ich die ganze Zeit nach dem Sein. Auf diese, jene oder welche Art und Weise. Das ist vielen ja auch viel zu abgehoben und zu esoterisch. Das ist ja überhaupt nicht kommerziell in dem Sinne. Und schwierig zu hören, aber das sind Sachen, die mich immer auch beschäftigen. Was ist das hier? Was hält uns hier zusammen? Wie kann das sein, dass aus diesem gar nichts etwas so unfassbar Riesiges erwachsen ist und so weiter und so weiter. Mich fasziniert das. Viele Menschen lässt das ja auch kalt. Aber das ist, wenn so etwas auch stattfindet in Fantasy, Thrillern, Romance oder whatever, dann kriegst du mich damit. Und die Autoren, die das machen, die liebe ich dann auch besonders.
Das ist schön. Ich finde, ein Hörspiel darf auch mal philosophisch sein oder philosophische Ansätze haben. Da ist der Markt groß genug und das ist mal was ganz Eigenes und was anderes. Und insofern gerne willkommen.
Ja.
Du hast eben den Thorsten Weitze erwähnt und wir haben ja schon ein bisschen über die Welt auch gesprochen, ne? 13. Paladin, streitenden Götter jetzt.
Ja.
Das passt ganz gut, weil Lauschmedien ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr nur einer der größten Hörbuchverlage. Ich glaube, einer der fünf, unter den fünf größten seid ihr. Ihr bringt auch Bücher raus mittlerweile. Also unter anderem von Thorsten Weitze verlegt ihr jetzt auch Bücher. Hast du gesagt, Mensch, wenn wir das eine machen, können wir das andere auch machen? Oder wie ist es dazu gekommen?
Ja, das ist ja ein bisschen ungewöhnlich, ne? Aber Lausch war immer so ein bisschen ungewöhnlich, weil wir immer auch schon Ton, also Produktion und Verlag in einem waren, ne? Haben ja auch nicht alle Verlage, ne? Und jetzt sind wir auch noch für die Printbücher einiger Autoren, unter anderem von Thorsten Weitze, zuständig, weil das für viele Autoren ist das Printbuch, wenn sie Self-Publisher sind, was Thorsten Weitze ja ist, ist das so ein bisschen ein ungeliebtes Geschäft, weil die Self-Publisher, die verdienen ihr Geld mit E-Books. Ne? Das ist unaufwendig, da lädt so ein Text hoch und dann wird das verkauft und fertig. Ne? Beim Printbuch ist das natürlich ganz anders. Das muss gesetzt werden und dann muss das irgendwo hingeschickt und dann gelagert werden und so weiter. Also das ist ein ganz anderer logistischer Aufwand und es ist ein bisschen ein ungeliebtes Kind der Self-Publisher. Mhm. Und da haben wir dann gesagt, Mensch, also für uns ist es so, wir machen so viel Werbung und wir sind so stark mit unseren Hörbüchern da für diese Autoren. Bei Thorsten Weitze war es ja so, dass die Hörbücher teilweise erfolgreicher waren als die Bücher, ne? Und dann wäre es doch gut, wenn wir noch ein bisschen mehr von dem auswerten, was wir da an Einsatz, an Geld, an Marketing, an Werbung und so einsetzen, dass wir dann ein bisschen mehr auswerten können. Und darum haben wir gesagt, dann ist das doch gut. Für dich ist es ungeliebt. Wir machen es gerne und damit kümmern wir uns dann auch natürlich um den Buchhandel. Und das ist jetzt so ein bisschen gewachsen und das könnte so eine neue Perspektive sein, dass wir immer mehr von unseren Kollegen da entlasten einerseits und für uns ein neues Geschäftsfeld aufmachen. Ne? Und das ist aber eher ein Projekt von meinem Verlagsleiter, den ich 2019 dazugekommen, geholt habe, von Daniel Herdmann. Der hat das federführend sozusagen vorangetrieben. Ne? Und das entwickelt sich sehr gut, ja.
Ja, schön. Entwicklung, apropos Entwicklung. Wir hatten schon so ein bisschen es angerissen am Anfang der Folge hier. Der Markt, wie hat sich der Markt für Hörbücher und Hörspiele so in den letzten 20 Jahren verändert? Ich meine, ich denke da besonders an natürlich die Streaming-Plattform. Das eine, du hattest es ja vorhin schon Thema Maritim angerissen, aber auch Audible. Da findet man ja eigentlich, es ist ja so der de facto ja, Standard-Shop für Hörbücher, also viel, viel digital, wenig Datenträger. Ja, wie hat sich das so verändert und welche Rolle spielen denn dann so, ja, unabhängige Labels wie Lausch denn da noch in so einer Zeit, in der, ja, Amazon und Co. dann auch, ja, immer mehr Eigenproduktionen dann auch stemmen?
Ja, also, und Spotify auch, ne? Also auch Spotify fängt an.
Ja, ja.
Also Spotify hat ja jetzt vor 2 Jahren angefangen, künstlich generierte Musik zu machen, um das dann in die Playlists erstmal so testweise einzufügen, die aus analoger Musik passieren. Und jetzt mittlerweile, also die großen Player haben immer natürlich den Wunsch, die Supply Chain, wie es so schön heißt, also die Wertschöpfungskette, zu vervollständigen. Und das heißt schlussendlich, dass sie selbst auch den Content herstellen, der dann da vertrieben wird. Weil da müssen sie den Content nicht mehr teilen mit einem Content-Hersteller, sondern so, also die wollen immer weiter Profite auswerten oder herstellen. Und dementsprechend werden sie irgendwann die gesamte Wertschöpfungskette darstellen. So geschehen bei Amazon, die eben selbst dann anfangen, Buchverlage gegründet zu haben, wo Autoren unterkommen und so weiter und so fort. Amazon, was eigentlich erstmal nur ein Kaufhaus war und dann angefangen hat, Origin-Stoffe herzustellen. Ne? Origin-Hörspiele, Origin-Hörbücher und so weiter. Und das ist immer bedrohlich. Ne? Es fühlt sich für ein Lausch und aber auch für ein Lübbe und auch für ein Random House bedrohlich an. Das ist ja logisch. Und wie sich das entwickelt, kann ich nicht sagen. Jetzt kommt künstliche Intelligenz dazu, dass Amazon in Audible in Amerika auch schon angefangen hat, Autoren, die nicht so erfolgreich sind, die über künstliche Intelligenz generierte Stimmcomputer sozusagen dann ihre Hörbücher eben ganz schnell herzustellen. Mhm. Sowas probieren die. Also tja, was soll man dazu sagen? Das sind die Player, die uns regieren. Das wird ja auch sehr, sehr kritisch momentan insgesamt gesehen, die berühmten Tech-Milliardäre, die unser aller Leben jetzt auf eine Art und Weise regieren, die viele anfängt zu ängstigen, ne? Zu Recht, ja, sehr, sehr zu Recht. Nun bin ich mit einem der großen Tech-Giganten, Amazon, eben verbandelt über Audible. Das ist natürlich unsere Haupteinnahmequelle für Hörbücher. Und ja, man steht dann da so davor und ist abhängig und muss auf der anderen Seite irgendwie seine eigene Relevanz immer wieder herausstellen. Und das heißt, dass man dann auch unabhängig von Audible oder Spotify, und dann gibt es noch einen dritten Player, BookBeat, ne, der wieder so ein ganz, also ein bisschen so dazwischen steht. Diese drei Player würde ich mal nennen. Ja, du musst die gegeneinander ein bisschen ausspielen, das tun sie ja auch, die stehen ja in Konkurrenz zueinander. Du musst also da immer wieder gucken, mit wem machst du jetzt die nächste große Aktion. So, das hört nicht auf und man muss immer wieder Relevanz schaffen für sein eigenes Produkt. Dann und möglichst Markenbildung, jetzt wird es eben so Business-Deutsch, ne, ist ja klar.
Ja.
Das ist eben verlegerische Arbeit, dass man immer wieder sagt, so, das, was du da machst, muss Relevanz haben für die Hörer, für die Hörerinnen. Sonst bringt es nichts. Und wenn es das hat, dann kriegst du auch immer wieder starke Partner und dann wird auch Audible mit dir zusammenarbeiten und so weiter. Ja, das ist eben auch eine Art Kampf, ein sich durchsetzen und dann aber auch zwischendurch mal immer wieder Glück, muss man auch ganz klar sagen. Ich habe jetzt, glaube ich, gar nicht die Frage beantwortet, weil die im Grunde jedes Jahr aufs Neue gestellt wird. Was passiert als nächstes in diesem Markt? Die Entwicklungen sind in allen Märkten, gerade durch Internet, KI und auch politische Entwicklungen, erhöht sich die Taktung. Und wir gucken alle so ein bisschen gespannt, aber auch angespannt in die Zukunft, ne? Was mit der Medienindustrie passiert.
Ja.
Weil da gibt es ja schon große Einbrüche, ne? Also Disney hat jetzt Leute entlassen und also wenn man sich die Filmbranche anguckt, das sind ja
wollte ich gerade sagen, also gerade beim Streaming jetzt von Musik oder dann eben auch ja Audioinhalten, sage ich jetzt mal allgemein, sondern auch gerade was Filme und Serien, diese zig Streaming-Services, jeder Medienkonzern macht einen eigenen Streaming-Service, da haben die Leute ja auch gar nicht mehr so viel Lust drauf und man sieht schon, dass da ja vielleicht irgendwie, ich will nicht sagen, die Blase demnächst platzen wird, aber ich denke, da stehen wir vor größeren Veränderungen mal wieder, nicht? Also ja.
Also zumindest haben wir vielleicht den Peak auf jeden Fall ein Stück weit schon gesehen und es gibt viele, die mittlerweile auch sagen, okay, ja, Streaming, also bleiben wir jetzt mal bei Serie und Co., ist ja alles schön und gut, aber ich besitze den Film oder die Serie ja eigentlich gar nicht wirklich. Und ich kann sie dann vielleicht doch nicht immer angucken, wenn ich sie möchte. Oder es kommt immer mehr Zeug, was auch nicht gut produziert ist, wo gespart wird. Stichwort SynchronsprecherInnen. Ne? Also ja. Netflix hatte jetzt das große Thema Synchron mit der Animated-Serie von Stranger Things, wo sie nicht die OriginalsprecherInnen gewählt haben, sondern da neue ausgesucht haben. Auch KI-Thema. Ne?
Genau.
Letztlich, ich glaube, auch das ist ein Punkt, vielleicht weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber ein Stück weit, wenn wir alle, als Olaf hat das vorhin gesagt, ist kein schönes Wort, aber letztlich ist es ja so, als Konsumenten, wenn uns das wichtig ist, dass es diese Dinge gibt, dass es gute SprecherInnen gibt, dass es gute Hörspiele gibt, gute Hörbücher gibt, Serien, Filme und so weiter, dass das noch handgemacht ist, dann haben wir das ja selber auch in der Hand. Dinge eben zu unterstützen, die das mitbringen und Dinge, wo jetzt irgendwas durch KI ersetzt wird, zum Beispiel zu boykottieren und eben nicht zu kaufen oder eben nicht zu streamen oder wie auch immer, oder?
Ja, also die Möglichkeit nutzen ja auch Menschen wie ihr und wie ich und andere. Die Frage ist, wie viele das sind und ob nicht die große Masse an Konsumenten da gar nicht so aware ist. Ich bin heute so anglophil, ich weiß nicht warum, so wachsam oder so anspruchsvoll. Ne? Also das kann ich immer nicht einschätzen. Also ich sehe ja auch, wir haben 1200 Titel oder glaube noch mehr am Markt und da sehe ich ja auch Titel, wo ich sage, warum? Warum ist das erfolgreich? Ich finde weder das Buch noch den Sprecher, die Sprecherin jetzt irgendwie gut. Warum ist das eigentlich erfolgreich? Ne, das gibt es ja nun auch zur Genüge. Und also wie anspruchsvoll das Publikum ist, da habe ich auch ab und zu mal so meine Zweifel. Ne? Also wenn etwas erfolgreich ist, heißt es nicht, dass es gut ist. Das haben wir ja schon oft erlebt. Dieter Bohlen ist in meinen Augen nicht gut. Der macht was ankommt oder ankam oder so, auch seine ganze Person und so weiter. Aber trotzdem ist das aus meiner Sicht, musikalisch oder wie auch immer, nicht gut. Und ich verstehe, warum das gut ankommt. Und ich verstehe, dass das, sagen wir mal, als Marke oder als Zugriff zur Seele des Publikums funktioniert. Ich verstehe die Mechanik natürlich total, aber ne, es ist eben was ganz anderes und so, das gilt ja eben für Hörbücher, Hörspiele auch. Und da habe ich nicht die Hoffnung, dass der Markt in Anführungszeichen das korrigieren wird, sondern ich glaube eher, dass die Menschen immer weiter noch dann die Ansprüche fallen lassen eher, nicht? Oder sich dran gewöhnen an den neuen Computersound einer Stimme und das dann sogar vielleicht cool finden und das andere ihnen vielleicht zu viel wird oder so. Ich weiß es nicht. Derzeit ist es so, dass Exzellenz noch nicht von der KI ersetzt wird.
Absolut, ja.
Das ist das Gute, die Exzellenz. Und sagen wir mal, und ich muss als Sprecher einfach alles tun, dass mich die KI nicht ersetzen kann. Das tun nicht alle Kollegen von mir. Ich darf das mal an dieser Stelle sagen. Also dieses Spektrum an Stimmen, an Vielfalt, an Kraft, an Dynamik, an Tempo, an Tiefe und so weiter, das machen ja gar nicht alle Schauspieler, auch nicht alle Synchronschauspieler und so weiter. Und alles, was so, sagen wir mal, mittelmäßig ist, also so gut, so okay, gut, wird weggebombt werden, ne? Und das ist, sagen wir mal, ich fühle mich selbst davon nicht betroffen. Ich glaube, so wie ich jetzt den Paladin oder andere Bücher einlese, das ist erstmal so nicht so mal eben schnell ersetzbar. Wird auch passieren, aber noch nicht so. Das ist wirklich nicht, noch nicht so leicht. Aber ja, alles, was so ein bisschen austauschbar ist, wenn die Plots immer die gleichen sind, nur mit anderen Namen und anderen Berufen, oder wenn da so ein bisschen durcheiernder Erzählton ist mit so einer ganz netten Stimme und so, das kannst du natürlich jetzt heute schon alles ersetzen. Und das gilt für jede Kunstform.
Ja, es ist so ein bisschen dieses klinische Perfekte, was man dann da irgendwie von der KI bekommt. Und ich hoffe, dass das sich nicht durchsetzt, sagen wir es mal so, dass so ein bisschen dieses, dieses Roughe oder dieses, ja, was man so bekommt. Also ich erinnere da auch an, ich habe gestern gerade die NDR Talkshow gesehen, da war der Dr. Pop, der da viel über Musik geredet hat, und ja, er hat halt einen Song rausgegriffen, und das ist Roxanne von The Police, und ja, da gibt's am Anfang so ein Versehen, was im Studio passiert.
Der Ständer aufs Klavier
gefallen. Ja, genau, wo er irgendwie ans Klavier gekommen ist und dann noch so darüber gelacht hat, und das ist im Song halt mit drin, und das sind halt so Dinge, das macht so ein Song halt auch aus, und das ist halt eben bei solchen Produktionen irgendwie, das ist dann so ein bisschen, das ist organisch so, und das kriegt natürlich eine KI nicht hin irgendwo. Ne? Also ich sag mal so, fürs nebenbei wegkonsumieren mag das vielleicht irgendwie okay sein, aber ich hoffe mal, dass das irgendwie, dass die Leute da nicht in eine Richtung, dass es nicht in eine Richtung geht, wo dann gerade so diese Produktion mit viel Herz, mit viel Engagement dann da irgendwie drunter leiden. Gibt es, wir wollen mal ein bisschen wieder etwas positiver vielleicht in die Zukunft blicken. Da kann man sich ja so ein bisschen auch leicht drin verlieren und sagen, oh Gott, das wird alles ganz furchtbar. Aber wir sind ja optimistische Menschen, hoffentlich.
Ich habe diese Erfahrung ja auch schon gemacht mit so einer Serie wie Die Schwarze Sonne. Weißt du, da habe ich ja auch weit über das Übliche hinaus jetzt etwas gemacht und gewagt und krude. Mhm. Ich war krude, ich war durchgeknallt, esoterisch, tiefsinnig, bescheuert, bekloppt, verrückt, unerklärlich und so weiter. Das lieben manche Menschen zutiefst, und der Großteil hat es aber, also jetzt der in Anführungszeichen, derjenige, der John Sinclair jetzt liebt als Serie, und das ist für ihn das Größte, der hat mit der Schwarzen Sonne nichts anfangen können, in aller Regel. Und so ist das eben. Ne? Und ich habe dann eben 10 Einheiten von Schwarze Sonne verkauft, und John Sinclair hat 100 Einheiten verkauft. Ja. Und das war ja immer schon so, und das wird ja auch so bleiben, ob das nun künstlich generiert oder menschlich, ne?
Ja, dann wollen wir doch mal so langsam auf der Zielgeraden einbiegen und mal vielleicht so ein bisschen wieder in positivere, optimistischere Gefilde wandern. Gibt es gibt es Projekte, über die du vielleicht schon reden kannst? Was kommt so als nächstes bei Lausch? Gibt es da schon was du anteasern möchtest oder kannst?
Ja, das könnte ich. Also zum Beispiel lese ich einen Kollegen von mir, einen Freund, der hier auch in Hamburg lebt, ist ein sehr bekannter Thriller-Autor, Markus Hünebeck. Und von dem habe ich, glaube ich, schon 40 Bücher eingelesen oder so. Ein unglaublich fleißiger Kollege, der die Drosten- und Sommerserie hat. Und da haben wir entschieden, dass wir daraus aus einem bestimmten Mix aus verschiedenen Büchern, aus 6 Büchern, werden wir eine Hörspielserie machen. Und zwar exklusiv für Audible. Das wird dann so eine 12-stündige Angelegenheit. Da ist also schon ein bisschen Arbeit getan, aber man ist kann man noch nicht ernst nehmen, aber da werden wir sozusagen die reine Hörbuchlesung, die ich ja schon viel abgeliefert habe, nochmal in eine Hörspielfassung bringen, um einfach, sagen wir mal, ja, dieser ganzen Marke nochmal so einen neuen Aufschlag zu verpassen. Ne? Weil das Irre ist ja, dass die kurzen Bücher von 250, 280 Seiten bei Spotify gut laufen, bei Audible schlecht. Weil die Menschen sich nicht ihren Credit für so ein kurzes Buch verplempern wollen.
Ja.
Also bei Audible kauft man lieber die großen Schinken. Ne?
Ja, das ist ja auch eher eine bewusste Entscheidung, glaube ich, sich dann, wenn man zu Audible geht, dann ist das eher eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte jetzt gerne mal gucken, was es so gibt in dem Genre oder so. Oder ich habe vielleicht schon einen Autor, wo ich sage, Mensch, da möchte ich mal reinhören, da will ich mich mal mit beschäftigen. Und bei Spotify, da kommt das ja immer so, da fällt einem das ja so ein bisschen zu und dann ist die Aufmerksamkeitsspanne vielleicht von den Leuten, die dann mehr so über Spotify konsumieren, dann vielleicht auch ein bisschen kürzer. Ja, interessant. Ja, Markus Hünneberg habe ich gerade gesehen. Da gibt's ja schon sehr viel. Also das ist ja ein viel schreibender Mensch.
Sehr, sehr viel grade, ja. Also ein sehr fleißiger Mensch. Ich weiß das ja auch von ihm und ich kenne ihn gut.
Bin ich ja mal gespannt, ja.
Und da werden wir, aber das dauert noch, natürlich jetzt noch endlos, aber da werden wir etwas rausbringen und ansonsten haben wir ja eben ausschließlich serielle Formate und da kommen jetzt einfach stetig immer weitere neue Teile raus. Wie jetzt demnächst der Prinz von Staub und Schatten, Teil 2.
Oh ja,
Widerstand.
Ich freue mich.
Ja, das wird wirklich toll weitergehen. Und dann, in meinem Fall, was ich einzulesen habe, eben die ganzen Bücher von Dan Dreyer, wo Erben des Aufstands, der Teil 2 kommt, Richard 2 aus der Nebula Convicto. Das ist auch interessant, ja, weil Thorsten Weitzer hat die Nebula Convicto in der Jetztzeit Urban Fantasy angesetzt und dann ist die fortgeführt worden von Dan Dreyer und zwar in die Chroniken, weil der ist historische Fantasy-Autor und der hat dann sozusagen, dann hat es das erst in den ersten Vierteiler, hat er es nach 1987 geholt, in der nächsten Staffel holt er es nach 1225 und so nähert der sich jetzt diesem ganzen Thema Nebula Convicto und ich muss fast sagen, dass ich die lieber noch mag, die von Dan Dreyer geschriebene Chroniken, weil ich auch ein großer Geschichtsfan und historischer Romanfan bin. Ja, und das wird immer weiter passieren. Also alle, die Hörbücher lieben, sind, glaube ich, bei uns ganz gut aufgehoben. Es gibt Romantasy, es gibt Thriller, es gibt Cozy Crime und auch ein paar Sachbücher. Ja, also da geht es munter weiter. Ne?
Oh ja. Ja, ich freue mich schon darauf, wenn ich irgendwann in Rente gehe, dann habe ich ganz, ganz viel zu lesen und zu hören. Und ja. So. Das,
Du musst, also Grafiker haben es immer gut, ne? Menschen, die grafisch arbeiten oder malen oder so, also die eben grafisch arbeiten, die können dabei immer sich was anhören, ne?
Ja, ich muss mich bei meiner Arbeit, ich bin Softwareentwickler, da muss ich mich konzentrieren, die meiste Zeit zumindest.
Ein Ärger aber auch.
Obwohl da ja auch, ja, das ist so, aber das mache ich ja auch gerne, aber bei der Hausarbeit oder ähnliches, da kann ich immer ganz
Hausarbeit.
Die berühmte Hausarbeit, wo man dann, aber da muss man auch schauen, was man hört, weil gerade, also für gewisse Dinge muss man sich ja dann doch ein bisschen mehr Konzentration nehmen und das ist dann
aber
schon
das ist,
eher was.
Das ist gerade perfekt, das ist wieder diese perfekte Frank-Elstner-Überleitung, die ich jetzt hier mal aufgreife, apropos selber hören. Ja. Lieber Günther, hast du da überhaupt Zeit für und Muße selber Hörspiele oder Hörbücher noch zu hören?
Also bis vor wenigen Jahren habe ich jeden Abend ein Hörspiel gehört. Dieses berühmte Hörspiel zum Einschlafen.
Ja.
Und ausschließlich aus meiner Kindheit. Also ich besitze auch diese ganzen Kassetten und ich glaube, ich habe 10.000 Kassetten oder sowas. Ne? Also das ist einfach schon arg. Also das ist eine große Liebe gewesen bis vor wenigen Jahren. Dann hat sich das irgendwie ausgeschlichen. Und ich höre jetzt sehr, sehr, sehr viel mehr Podcasts, die sich mit Politik befassen, auch teilweise mit Geschichte oder mit psychologischen Themen. Das hat mich jetzt viele, viele Jahre eher begleitet. Und das höre ich sehr, sehr viel. Hörbücher, muss ich an dieser Stelle gestehen, höre ich gar nicht. Ich habe einmal von, jetzt muss ich meine Partnerin mal eben fragen, Schatz, welches Buch dein Freund Tresen lesen und
Jochen Malmsheimer.
Von Jochen Malmsheimer habe ich vor 20 Jahren mal wirklich ein Hörbuch durchgehört. Das habe ich geliebt, weil ich den so toll finde. Ist ja auch ein toller Comedian und Satiriker. Aber ansonsten, ich muss gestehen, ich höre keine Hörbücher. Ich höre mir halt selbst dann zu beim Machen. Das muss reichen.
Ja, naja gut, das ist ja auch okay. Ja, das ist so ein bisschen der Grund, irgendwie, du hast es gerade erwähnt, mit dem Hörspiele zum Einschlafen hören. Das ist, glaube ich, der Grund, warum ich ganz, ganz viele TKKG-Folgen nur die ersten 10 Minuten kenne. Ja. Weil das ist, naja, das ist, ich habe das eigentlich auch mal ganz gern gemacht, aber das mein Problem war immer, dass ich dann ja auch was davon mitbekommen möchte. Und deswegen, ja, es ist so ein bisschen schwierig dann, deswegen höre ich das auch nicht mehr zum Einschlafen, ja. Ja, gibt es noch eine Geschichte oder ein Buch, das du unbedingt noch so als Hörspiel vielleicht auch speziell umsetzen wollen würdest, wenn du jetzt so mal guckst?
Ich habe eine tolle Serie geschrieben über Werner Heisenberg. 8 Teile, a 25 Minuten, das ist bei einem Anbieter rausgekommen, der schon wieder pleite ist, eine Sat.1-Tochter. Mhm. Und das war ein tolles Thema, es war historisch. Ich habe das ans Ende zweiter, wirklich die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs, Werner Heisenberg versucht noch irgendwie mit seinen Kumpels, die großen Physiker der Zeit gewesen, alles, was er da an Entwicklung gemacht hat, zu vergraben, wird dann ein Jahr nach England geholt und wird da verhört. Und aus diesen Verhören in England bin ich dann in die Anfänge der Quantenmechanik gegangen, in die Anfänge dieser ganzen Entwicklung, dieser ganzen Jahre davor. Es ist ein sensationell gutes Hörspiel, aber eben ja, irgendwo unter ferner Liefen. Wenn ich sowas machen wollte, ich hätte auch über die Familie Wittgenstein würde ich gerne Hörspiele machen. Aber ihr merkt, das sind eben sehr anspruchsvolle Themen. Das sind historische Themen. Das sind Themen, die sich mit Geschichte, Soziologie, Politik, Zeitgeschehen wirklich beschäftigen. Auch mit Wissenschaft womöglich. Und ja, der Markt dafür ist so, ja, wie soll ich sagen, der Aufwand ist gigantisch groß.
Ja.
Und was dann tatsächlich damit passiert, ist, dass man doch, wie ich habe auch Head Money als letztes verfasst, da müsste man eigentlich noch weitere Teile rausbringen, die sind schon halb vorproduziert und so, aber der Aufwand steht nicht im Verhältnis zu dem, was man da bekommt. Und das ist natürlich, wenn du einfach nur ein teilnehmender Künstler bist, nicht so schlimm, aber wenn du dann das Ganze produzierst und finanzierst, dann wird es ja eben dramatisch. Ne?
Ja, ja. Ja, du hattest ja schon erwähnt, dass Hörspiele natürlich sehr viel aufwendiger sind als Hörbücher. Von daher, naja.
Von daher habe ich da gar nicht große Ambitionen. Ich lasse mich so ein bisschen überraschen auch, aber ich habe so viele schöne Projekte, die ich jetzt einlesen darf. Ich vertone dann ja teilweise auch Trailer mit Musik und ich habe hier und da mal einen Film wieder vertont mit dem Score. Und jetzt habe ich ja erzählt, die letzten Wochen habe ich nur Content gedreht. Mein Leben ist ja trotz allem sehr, sehr farbenreich und dafür bin ich sehr dankbar. Und wenn das so
war, absolut, dann, absolut. Ja, apropos dankbar. Ja, wir sind dankbar, dass du uns hier dass du das alles hier mit uns geteilt hast, dass du bei uns zu Gast warst. Dennis hat die Einleitung gemacht. Ich darf jetzt das so ein bisschen abbinden.
Ja.
Es war sehr interessant. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, lieber Günther. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass es mit Lausch weiter so erfolgreich läuft. Und wir freuen uns ja auch auf die ganzen weiteren Hörbücher, die uns da noch erwarten. Und vielen Dank für deinen Output hier. Das war sehr interessant, ja. Oder für deinen Input. Jetzt für uns ist es ja Input. Genau.
Ja,
vielen Dank.
Ich habe auch zu danken, dass ihr mich dabei hattet und wünsche euch viel Erfolg weiter. Wen habt ihr als nächsten Gast? Wisst ihr schon?
Noch nicht, aber wir sind da noch so an SynchronsprecherInnen dran und also wir gucken mal, dass wir da mal wieder was bekommen. Wir hatten ja auch schon mal ein Gespräch mit dem Martin Cooper, der auch schon ein paar Bücher eingelesen hat. Und das war auch sehr interessant, mal so aus der Sicht der SynchronsprecherInnen oder SprecherInnen allgemein auch mal was zu hören. Der kam so aus einer ganz anderen Ecke da rein in dieses Ganze. Das war auch sehr spannend. Also wir bleiben dran und wir sprechen gerne mit den Helden unserer Kindheit und Jugend und auch unseren aktuellen Helden, sage ich jetzt mal so.
Ja, cool.
Ja, vielen Dank dafür.
Ja.
Dann liebe HörerInnen, dann war's das heute wieder mit der Lütje Lage und wir hören uns alsbald wieder. Macht's gut. Tschüss.